Ich möchte in der Apostelgeschichte weiterfahren. Das Wort Gottes ist unseres Fußes Leuchte. Das gilt, wenn wir die Apostelgeschichte durchgehen, es gilt für alles, was im Wort Gottes steht. Und es hilft uns, unser Leben mehr und mehr nach Gottes Plänen, guten Plänen zu verstehen und dann zu gestalten. Vielleicht noch ganz kurz auf den letzten Abschnitt in Kapitel 4 nochmal zurückzugreifend, bevor ich jetzt ins Kapitel 5 einsteigen werde, wozu ich euch am Schluss ermuntert habe aus diesem Bericht, dass die Gemeinde geteilt hat miteinander, auch Geld und Vermögen, aber letztlich immer aus Freiheit und aus der Liebe heraus, die Gott in die Herzen gegeben hat. Ein wichtiger und ganz wertvoller Aspekt, der aber da praktiziert wurde, ist die Gastfreundschaft, die uns auch an anderen Stellen in der Heiligen Schrift ans Herz gelegt wird, zum Beispiel im Hebräerbrief, aber es gibt noch mehr Stellen. Und ich möchte euch da ermuntern, ich weiß, nicht jeder hat das gleiche Maß an Begabung in der Gastfreundschaft, aber ich bin überzeugt, dass jeder ein gewisses Maß hat. Und ich möchte dich ermuntern, mit kleinen Schritten das zu üben. Jemand einzuladen, wenn es dir schwerfällt, tu dich doch vielleicht mit einem Freund, einer Freundin, einer Familie oder wie auch immer auch zusammen, um das zu üben, wenn du es alleine für dich als zu schwierig empfindest. Auch das ist etwas, was man mit ganz praktischen Schritten und einer Entscheidung in diese Richtung zu gehen, zu sagen, Herr, gib mir da einfach Hilfe, mit diesen praktischen Schritten lernt man auch dieses einzuüben. Viele Dinge in unserem Leben als Gläubige sind Entscheidungen, und die wir dann tun in kleinen ersten Schritten, und dann können sie wachsen. Es gibt wenige Dinge, die sozusagen im Hauruck-Verfahren in unserem Leben einfach da sind. Ja? Gott initiiert etwas durch den Heiligen Geist, aber er nimmt uns immer mit. Wir sind ja seine Kinder. Wir sind seine Freunde, sagt Jesus. Das geht nicht sozusagen, bautsch, und jetzt machst du das, ja. Einfach wie ein Automat, so funktioniert der Mensch nicht. So hat Gott uns nicht geschaffen, sondern wir gehen mit dem mit, was er in unser Herz hineinlegt. Aber wir können es bewusst mitgehen, wir können es aber auch liegen lassen, blockieren oder wie auch immer. Ja. Diese Gastfreundschaft ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Es ist auch im Grunde die Rahmenbedingung dafür, dass gute Beziehungen überhaupt entstehen können. Weil nur da, wo ich mich mit jemandem treffe, wächst eine Beziehung, und dafür brauche ich den Rahmen. Das ist in der Regel mein Haus, meine Wohnung. Ja? Ich hoffe, dass wir uns nicht so bald in den Wäldern treffen müssen. Ja? Ja, manche Geschwister müssen das tun. Ja? Ich habe heute früh im Radio, ich höre nicht mehr gern Radio, vor allem die Nachrichten höre ich nicht mehr gerne. Ich weiß eh schon, was kommt. Ja. Aber ich habe eine Umfrage, haben sie von sich gegeben. Die Schufa hat eine Umfrage machen lassen. Jeder Vierte in Deutschland wird nicht mehr von seinem Einkommen leben können. Das ist eine Realität, die ist mir längst klar. Ja. Das magst du sagen, ist bei mir nicht so, Gott sei Dank. Aber ich will euch einfach ein bisschen die Augen auch öffnen für das, wohin der Weg geht. Ja. Und ich nenne das nur deswegen, weil es ist ja was, eigentlich was Trauriges, ja, wo unsere Politik uns hinführt. Ja. Aber umso mehr, das soll nicht unsere Motivation sein, versteht ihr? Aber umso mehr werden wir das brauchen, dass wir einander auch helfen, dass wir einander gastfreundlich aufnehmen, dass wir aneinander Anteil geben. Und was ich an anderer Stelle auch schon gesagt habe, ich möchte es euch jungen Erwachsenen wirklich ans Herz legen, macht gute Ausbildungen. Ausbildung, Studium, will ich jetzt alles zusammenfassen, aber macht das, weil das ist die erste und wichtigste Grundlage in unserem Land. Du brauchst ein offizielles Papier, dass du einen Beruf gelernt hast, Studium erfolgreich abgeschlossen hast, wie auch immer. Darauf aufbauend kann man bei uns seine Zukunft und Existenz gut gestalten. Mach das, was Gott dir aufs Herz legt, was, wo du Begabung hast. Da, das möchte ich noch hinzufügen, aber mach das auch mit dem Herrn. Nachdem ich gläubig geworden bin, mit 18 Jahren, habe ich auch versucht, natürlich, irgendwann war mir das dann wichtig, ich möchte alles in mein ganzes Leben mit Jesus gestalten und für ihn. Und ich habe letztlich auch mein Studium mit ihm und für ihn gemacht. Ja. Also mein Theologiestudium habe ich nicht gemacht, weil ja, so lustig ist oder was auch immer, ja. Sondern einfach, weil ich das im Herzen hatte, Gott stellt mich da rein. Ja. Und ich wollte das zu seiner Ehre machen und ich glaube, ich habe es auch zu seiner Ehre gemacht und ich habe es bis zum heutigen Tag in gewisser Weise weitergeführt. Ja. Also das war mir jetzt einfach nur am Herzen, das noch aus dem Kapitel 4 euch mitzugeben. Gastfreundschaft, übt es ein, praktiziert es. Es bereichert auch euer eigenes Leben, einfach weil ihr dadurch mehr geschwisterliche Beziehungen bekommt und pflegt. Etwas sehr Kostbares. Lasst uns einsteigen in Kapitel 5 von der Apostelgeschichte. Ich möchte die Verse lesen. Oh, brauche meine Brille, merke ich gerade. Ein Mann aber mit Namen Hananias und seine Frau Sapphira verkauften einen Acker. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Mit Wissen seiner Frau. Die zwei, die haben das gemeinsam so verabredet. Und wir werden auch sehen, dass es deswegen auch für beide Folgen und Konsequenzen hatte. Wohin haben sie das Geld gebracht? Wir haben diese Formulierung schon das letzte Mal gelesen, im Kapitel 4. Sie haben das Geld zu den Aposteln gebracht. Das ist sehr wichtig, liebe Geschwister. Ich habe das schon kurz ausgeführt. Auch wenn vielleicht war nur der Petrus gerade da, vielleicht waren nur drei Apostel da, vielleicht war nicht das ganze Team gleichzeitig da, aber sie waren gemeinsam für das Geld der Gemeinde verantwortlich. Und das ist wichtig. Leitung ist ein Teamgeschäft und die Verantwortung für das Geld ist ein wichtiger Part davon und auch das ist ein Team, eine Teamverantwortung. Das gilt auch, sage ich mal, in den verschiedenen Bereichen der Gemeinde hinein. Ich möchte euch das sehr ans Herz legen, immer dort, wo wir auch um Geld verwalten, lasst es immer mindestens unter vier Augen geschehen. Ja. Wir alle haben gewisse Interessen, Neigungen, ganz positiv, die können auch der Gemeinde dienen, aber jeder von uns hat ein bestimmtes, sage ich mal, Blickfenster. Ja? Also niemand von uns sieht sozusagen alles. Und das gilt auch in der Gemeinde so, deswegen braucht es auch ein Team. Wenn nur eine Person über das Geld einer Gemeinde entscheidet, dann wird es auf Dauer seiner Neigung gemäß favorisiert, gebraucht. Das ist einfach so. Und das ist nicht gesund. Das ist gar nichts Spezifisches, sondern es gilt, das würde für jeden von uns gelten. Ja? Dem einen liegt mehr das am Herzen, dem anderen mehr das. Und deswegen braucht es diesen Ausgleich untereinander in der Ältestenschaft. Und die Apostel waren die erste Ältestenschaft in der Gemeinde in Jerusalem. Die negative Seite, die auch zum Tragen kommen kann, nobody ist hier absolut sicher, ja, wenn du über Geld verwaltest und verfügst, dann kann es auch zu Betrug kommen. Die Gefahr ist damit viel mehr gebannt, wenn es mindestens vier Augen sind, ja, die entscheidet, wofür Geld verwendet wird. Im Normalfall ist es, wie gesagt, in der Gesamtleitung einer Gemeinde ist es die Aufgabe aller Ältesten. Ich kenne in Deutschland nur einen Fall, der mir bekannt ist, wo ein Pastor mit Geld durchgebrannt ist, der ist dann später auch umgekehrt. Finde ich auch ganz toll. Nicht, dass er durchgebrannt ist, sondern dass er umgekehrt ist. Aber man hört halt sowas auch immer wieder, dass sowas passiert. Ja? Und das sind nicht besonders schlechte Leute oder Pastoren. Jeder von uns ist da. In irgendwelchen Bereichen ist jeder von uns gefährdet. Da dürfen wir offen drüber reden. Da brauchen wir auch nicht, wie will ich sagen, erhaben uns über irgendwas fühlen oder andere. Das ist einfach so. Und deswegen braucht es diese gegenseitige, sage ich mal, in dem Sinn schon Aufsicht. Älteste müssen sich einander gegenseitig unterordnen. Ja? Und müssen auch in dem Sinn zu Kompromissen kommen. Ja, das sind keine schlechten Kompromisse, sondern es sind einfach ausgewogene Dinge, dass eben nicht ein Steckenpferd geritten wird, das nur einer auf dem Herzen hat. Es ist übrigens in der Familie, in der Ehe, auch nicht ein Ehepartner sollte nur das Geld entscheiden und verwalten. Vielleicht verwalten, aber was damit gemacht wird, das sollten beide kennen. Ja, die sollten es miteinander absprechen. Es ist auf Dauer nicht gesund, wenn es nur einer entscheidet. Ja. Das ist das gleiche Prinzip. Übrigens im Geschäftsleben, im Staat und so weiter, das Gleiche, ja. Sollte man viel mehr gegenseitig aufpassen. Ja. Aber gut, in der Gemeinde sind wir Gott gegenüber verantwortlich und auch einander gegenüber. Petrus aber sprach, ich lese weiter ab Vers 3, der Hananias, der ist eben zu den Aposteln gekommen, wie gesagt, es wird jetzt nur der Petrus genannt. Ob jetzt nur der Petrus da war, steht nicht da, aber der Petrus spricht mit ihm und er mit dem Petrus. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas von dem Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest, und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Da standen die jungen Männer auf und hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Ganz offensichtlich ist es so, dass Gott dem Petrus eine Offenbarung gegeben hat über das, was der Hananias und die Sapphira hier gemacht haben. Das ist göttliche Offenbarung, das ist eine Gabe der Erkenntnis. Das ist eine der Gaben des Geistes. Ja. Und Petrus war da offen dafür, Gott konnte zu ihm das sprechen, dass da gelogen wurde, getäuscht wurde. Warum hat der Satan dein Herz erfüllt, fragt der Petrus von sich aus. In Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 44 sagt Jesus, der Teufel ist der Vater der Lüge. Wir begegnen dem das erste Mal in der Bibel in 1. Mose Kapitel 3, Vers 1. Da sagt der Teufel durch die Schlange, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da steckt die Täuschung vor allem drin. Ja. Da ist ja schon auch Lüge mit eingebaut. Ja. Hat Gott es wirklich gesagt, von allen Bäumen dürft ihr nicht essen? Ja, die Verdrehung, die Täuschung, die Lüge ist von Satan in die Menschheit hineingetragen worden. Deswegen nennt ihn Jesus den Vater der Lüge. Von ihm kommt Lüge und Sünde. Und deswegen sagt der Petrus zu dem Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast. Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Auf der menschlichen Ebene ist der Hananias zu den Aposteln gegangen. Er trifft mindestens den Petrus da, vielleicht war noch mehr da. Er hat den Petrus belogen. Menschlich gesehen hat der Hananias zunächst die Apostel und auf jeden Fall hier den Petrus belogen. Ja. Aber Petrus sagt, hey Hananias, du hast eigentlich Gott belogen. Ja. Und als der Hananias diese Worte hörte, fällt er zu Boden und stirbt. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Letztlich, wenn wir lügen, auch wenn wir uns gegenseitig belügen oder täuschen, bewusst täuschen, hier geht es nicht um, dass du musst nicht jedem alles erzählen aus deinem Leben, ja, versteht ihr? Darum geht es nicht, sondern wenn ich bewusst etwas vortäusche, wenn ich sage, ich gebe euch das ganze Geld von dem Acker für die Notleidenden in der Gemeinde, darin bestand die Lüge, die offensiv sozusagen das Vortäuschen. Und das ist letztlich vom Satan initiiert. Lüge, letztlich ist natürlich jede Sünde von Satan, aber es gibt manche Stellen, manche Sünden in der Heiligen Schrift, wo es heißt, da wird Satan direkt in Verbindung damit gebracht, sozusagen. Ja, und Lüge ist eine dieser Sünden. es geschieht hier etwas Unfassbares. Der Hananias stirbt an Ort und Stelle, nachdem er sozusagen von dieser Sünde überführt worden ist durch den Heiligen Geist, letztlich aber wiederum durch Petrus, der das vom Heiligen Geist empfangen hat, dass da eine Lüge, eine Täuschung dahinter steht. Aber letztlich ist dieses Zeichen, das ist ein Zeichen Gottes, dieser Tod, dieser sofortige Tod, und der erinnert uns daran, dass die Sünde den Tod hervorbringt. Der Soll der Sünde ist der Tod. Und zwar der leibliche Tod wie auch der geistliche Tod. Wenn auch der leibliche Tod nicht sofort eintritt, hier zeichenhaft tritt er sofort ein. Aber das ist einfach sozusagen wirklich, um ein Zeichen zu setzen für uns Gläubige. Hananias und Sapphira, gibt es unterschiedliche Überlegungen bei verschiedenen Bibelauslegern. Waren die wirklich gläubig? Waren das Menschen, die Jesus wirklich als Herrn angenommen haben? Ja? Also es steht jetzt nicht ausdrücklich da, waren sie gläubig oder nicht gläubig. Ich hänge eher der Meinung an, sie waren gläubig. Ja? Weil ich weiß, dass ich als Mensch, als gläubiger Mensch auch der Sünde zuneigen kann. Ich muss nicht mehr. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Das Gesetz von Tod und Sünde ist gebrochen. Durch das Werk Jesu am Kreuz. Aber ich kann immer noch sündigen. Ich kann immer noch lügen. Auch als Gläubiger. Von daher macht es für mich, ich muss die jetzt nicht als Ungläubige erklären. Ja, ich sage nicht, ich habe die richtige Auslegung, aber ich glaube, dass das ein Zeichen ist für uns Gläubige. Dass auch wir Gläubige uns verführen lassen können. Und das passiert ja nicht zu selten. Es kam dadurch große Furcht über alle. Dieses Wort begegnet uns ein paar Verse später noch einmal. Ja, da entsteht natürlich schon eine echte Ehrfurcht vor Gott. Ja, wenn ich plötzlich sehe, dass zwei Geschwister, die nur gelogen haben, die haben ja eigentlich ein gutes Werk getan. Ja. Also könnte man ja sagen, schwamm drüber, die haben was Gutes getan, sind wir mal nicht so eng, ja. Irgendwie hat Gott es anders gesehen. Ja. Und das bringt Ehrfurcht vor dem heiligen Gott. Es ist wunderbar, dass wir wissen, Gott liebt uns durch und durch. Aber auch das, glaubt ihr, dass das auch ein Werk des liebenden Gottes war? Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Das fällt uns nur ein bisschen schwerer, das einzuordnen. Aber Gott hat die nicht weniger geliebt als uns. Aber ich denke, was Gott dadurch als Zeichen setzen wollte, und das ist die erste öffentliche Sünde, die in der Gemeinde bekannt gemacht wurde. Die erste öffentliche Sünde. Die haben, ich habe es genannt, so vielleicht ein bisschen übertrieben, aber in Kapitel 4, da wird ja berichtet, wie sie wirklich im Heiligen Geist miteinander gelebt haben und geteilt haben. Und es gab keinen Mangel. So haben die miteinander geteilt. Das sind paradiesische Zustände in gewisser Weise. Und hier ist der erste Sündenfall in der Gemeinde Jesu. Das ist auch in gewisser Weise eine Anlehnung an das, was in 1. Mose steht. Ja? Paradiesische Zustände und der erste Sündenfall. Deswegen wird er auch anders behandelt, als wenn du und ich lügen. Weil es das erste Mal war. Und deswegen hat hier Gott ein Zeichen gesetzt. Und was wir daraus lernen sollten, ist, dass Gott heilig ist. Dass es ihm nicht egal ist, wie du und ich leben. Und wenn wir schon gesündigt haben, dass wir blitzschnell umkehren. Dass wir wirklich umkehren von Herzen und mit dem Herrn neu weitergehen. Was wir daraus auch mitnehmen müssen, ist, wir unterschätzen manchmal, was Sünde bewirkt, wie Sünde zerstört. Sünde zerstört, Lüge zerstört, Vertrauen, Beziehung. Sünde zerstört Gemeinde. Ganz einfach. Das gilt für jede Sünde, aber das gilt insbesondere, wenn wir einander täuschen und lügen und belügen. Es gibt noch eine andere Sünde, die auch stärker mit dem Teufel direkt in Verbindung gebracht wird. Das ist, wenn wir einander nicht vergeben. Dann wächst diese Wurzel der Bitterkeit, wo es heißt, und da hat Satan leicht Zugriff auf unser Leben. Ja. Also wenn jemand gesündigt hat gegen dich und du vergibst nicht, du trägst es schön nach, ja, dann machst du dich selber kaputt. Du bist dann ein Opfer des Teufels. Ja. Dein Nichtvergeben, deine Bitterkeit, die da entsteht, zerstört dich selbst und letztlich natürlich auch dadurch einen ganzen Teil der Gemeinde. Das heißt, es vergiftet in die Gemeinde hinein. Ja. Weil natürlich wir durch unser Verhalten und unser Reden dann gegenüber anderen Geschwistern, ja, dann reden wir immer schlecht über diese Person, der wir ja nicht vergeben. Ich weiß, es macht Gott sei Dank keiner von uns. Ja. Aber in anderen Gemeinden soll sowas geben. Ja. Und das richtet massive Schäden an in der Gemeinde. Es ist also wichtig, dass wir erkennen, wie ernst Sünde ist. Deswegen ist das aufgeschrieben. Vers 7, es begab sich aber etwa nach 3 Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr, sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Sie sprach, ja, für diesen Preis. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Es ist interessant, dass Saphira noch eine Chance zur Umkehr bekommt. Der Petrus hat den Ananias, jedenfalls ist es nicht so aufgeschrieben, so nicht gefragt. Dem Ananias hat er gleich gesagt, warum hast du versucht, ja, den Herrn zu belügen? Aber hier, sie fragt er noch, habt ihr, ja, ist das der volle Preis? Sie hätte jetzt noch eine Chance gehabt, zu sagen, oh nee, ist er nicht. Manche leiden dadurch heraus, dass es vielleicht mit der Hauptverantwortung des Mannes zu tun hat. Vielleicht, ich kann es wirklich selber nicht hundertprozentig sagen, aber sie hat hier noch die Chance umzukehren. Sag mir, sagt er, ja, sie hätte was sagen können. Ja. Das so hat er den Hananias nicht gefragt. den Geist des Herrn zu versuchen. Da Hananias und die Sapphira wollten die Apostel und die Gemeinde täuschen. Wie großherzig sie sind, und wir sehen, wenn wir die Gemeinde versuchen zu täuschen, Geschwister, Brüder, wen auch immer, dann täuschen wir eigentlich, wir versuchen Gott zu täuschen. Warum hast du versucht, ja, Gott zu belügen? Ja? Die Identität Gottes, insbesondere seines Sohnes Jesus und des Heiligen Geistes mit seiner Gemeinde, ist so stark, dass wenn wir Brüder und Schwestern belügen, belügen wir Gott. Belügen wir unseren Herrn Jesus Christus und den Heiligen Geist. Das steckt hier drinnen. Es gibt eine andere Stelle, wo diese enge Verbindung, diese Identität, ja, diese Zugehörigkeit zwischen Jesus und seiner Gemeinde auch ganz stark zum Ausdruck kommt. Das ist bei der Bekehrung des Saulus. Da spricht Jesus vom Himmel herunter: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Der Saul konnte den Jesus gar nicht verfolgen, der saß oben im Himmel, auf dem Thron Gottes, zur Rechten Gottes, des Vaters. Aber er sagt: Warum verfolgst du mich? Real verfolgt wurden die Brüder und Schwestern. Da kann Jesus sagen: Du verfolgst mich. So eng, das ist ja auch eine wunderbare Sache. Ja? Stellt euch vor, jemand zerstört die Gemeinde. Sei es Christen durch Sünde, sei es Politiker durch eine Hasspolitik. Ja? Stellt euch mal vor, was mit denen passiert. Jesus kann zu seinen Lebzeiten sagen, wenn jemand einen anderen verführt, von Gott weg verführt, dem wäre es besser, man würde ihn mit einem Stein um Hals ertränken. Schon heftig, oder? So sehr liebt Jesus seine Gemeinde und ist für sie da, dass er sagt: Was ihr dem tut, das tut ihr mir, im Guten wie im Bösen. Ihr wisst ja, das Gericht der Taten, ja, wird genauso vollzogen werden. Was ihr dem getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Und genau das ist der Aspekt hier. Sie haben eigentlich nicht nur den Petrus und die Apostel und die ganze Gemeinde versucht zu täuschen, sondern Jesus sagt: Ihr wolltet mich täuschen. Ihr habt mich getäuscht, mich belogen, ihr habt Gott belogen. Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden, ihm vor die Füße, und gab den Geist auf. Da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Das ist die gleiche Sünde, die gleiche Konsequenz. Und Vers 11: Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Es kam eine große Ehrfurcht über die ganze Gemeinde in Jerusalem. Das ist ja eine gute Frucht. Die wurden ganz stark gegenwärtig: Wir gehören einem heiligen Gott. Wir gehören einem Gott, der seinen Sohn gesandt hat, um für uns zu sterben. Der liebt uns unwahrscheinlich, aber der ist auch ein heiliger Gott. Und die Furcht kam auch über alle, die dies hörten, auch über die Gemeinde hinaus. Auch das ist nicht schlecht, wenn andere mitbekommen, dass wir einem heiligen Gott gehören und dienen, mit dem man nicht umspringen kann, sozusagen. Ja. Er ist Gott. Vers 12, es geschahen aber viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Und sie waren alle in der Halle Salomos einmütig beieinander. Viele Zeichen und Wunder, heißt es, geschahen durch die Hände der Apostel. Ich möchte es nochmal erwähnen, aber es ist mir auch wichtig. Ich glaube, dass auch durch andere Gläubige Zeichen und Wunder geschehen. Aber in dieser Anfangszeit, als die Apostel gelebt haben, war in ganz besonderer Dichte Zeichen und Wunder durch die Hände der Apostel. Das, weil sie sind die absoluten Grundsteine der Gemeinde Jesu für alle Zeiten. Und ihr Zeugnis sozusagen bestätigt Gott dadurch, also ihre Predigt, das, was uns dann aufgeschrieben ist, ist dadurch von Gott her beglaubigt und bezeugt, zu denen stehe ich, durch die wirke ich in solch mächtiger Weise. Alle Welt soll das wissen für alle Zeiten. Ihr Wort ist mein Wort. Deswegen können wir uns auf dieses Wort der Heiligen Schrift absolut verlassen. Ja. Sie versammelten sich in der Halle Salomos, heißt hier, einmütig, einträchtig. Ja. Sie waren einmütig beieinander. Ich glaube, das war vorher schon so, das berichtet ja auch die ersten Kapitel der Apostelgeschichte, aber es war auch jetzt nach diesem Vorfall vielleicht ganz neu, weil sie gesehen haben, Gott ist in jeder Weise, auch im Blick auf Sünde, mächtig unter ihnen. Ja, ich glaube schon, dass da ein inneres Beben durch die Gläubigen gegangen ist. Dankeschön. Das ist sehr gut, dass ich einen Zeitwächter habe. Vers 13, von den anderen wagte keiner, sich zu ihnen zu halten, doch das Volk schätzte sie hoch. Das ist eine ganz interessante Formulierung, die uns Lukas hier bringt. Die Gemeinde war hochattraktiv. Ihr Lebensstil war so in der Liebe und im Teilen und selbst in der Sünde war sie hochattraktiv. Ja, die wussten, da, wenn man dabei ist, da muss man aufpassen. Da kann ich nicht Larifari leben. Ja. Da gibt es Konsequenzen von oben her. Ja. Und das Volk sieht, das hat ja vorhin geheißen, ja, auch über die Gemeinde hinaus hörten sie, die sahen das Gute und Schöne der Gemeinde und sie haben auch mitgekriegt, oioioi, ja, was da vor sich gegangen ist mit dem Hananias und der Sapphira, ja, das ist natürlich schnell Stadtgespräch. Ja. Kannst du dir das vorstellen? Sowohl das Gute, hey, schau mal, wie die füreinander da sind. Ja. Und da hast du es gesehen. Ja. Eine Lüge reicht. Ja. Das ist attraktiv. Und das Volk kriegt es mit. Aber es ist nicht so, die Scheu vor Gott letztlich, ja, ist so groß, auch bei den Außenstehenden, dass keiner sagt, hey, dem Club schließe ich mich schnell an, weil da die teilen so schön. Ja. Da sahen die auch ein bisschen mit ab. Ja. Es gab später wirklich. Es haben sich Leute in die Gemeinde eingeschlichen, allein aus diesem Grund. Ja. Könnt ihr bei den Kirchenvätern nachlesen. Ja. Nee, sie wussten, das muss man sich gut überlegen, ob man sich denen anschließt oder nicht. Weil das hat Konsequenzen. Ja. Und das finde ich gut, wenn unsere Gemeinde so lebt, dass sie attraktiv ist untereinander, aber wenn jemand trotzdem gleichzeitig merkt, hey, wenn ich mich entscheide, irgendwie da mit dabei zu sein, da muss ich mich auch ändern. Da kann ich nicht so weiterleben wie bisher. Das brauchen wir nicht durch eine moralisierende Verkündigung hervorrufen, sondern einfach durch unsere Liebe, aber durch unsere Ehrlichkeit, durch unseren Lebensstil miteinander soll auch bezeugt werden, dass wir einem heiligen Gott gehören. Von den anderen, wie gesagt, wagte keiner, sich einfach so anzuschließen. Immer mehr aber wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten. Eine Menge Männer und Frauen. Trotz dieser Heiligkeit sind auch weiterhin viele Menschen zum Glauben gekommen an Jesus. Das heißt, die Leute, die zur Gemeinde gehört haben, die an Jesus geglaubt haben, die haben weiterhin ihren Nachbarn, ihren Familienangehörigen Zeugnis abgelegt durch ihr Leben und durch ihr Wort, dass Jesus der Messias ist, dass Gott uns liebt. Aber sie haben mit Sicherheit auch gesagt, auch du musst dann dein Leben ändern, wenn man zu Jesus gehört. Ja. Das ist nicht Moral, die wir da predigen, aber die wahre Liebe ist eben nie nur die sozusagen, das ist nicht Liebe, die etwas übertüncht, sondern die Liebe hat immer die Wahrheit auf der anderen Seite. Es gehört zusammen. Wir müssen unser Leben auch als Gläubige ändern. Bist du noch auf dem Weg mit Jesus, dass er zu dir reden kann? Dass du dein Leben weiter heiligen lässt, dass Überführung stattfinden kann von Verhaltensweisen, jetzt nicht nur von akuten Sünden, ja, und ich meine auch nicht, jetzt habe ich heute zu viel gegessen oder ja, das sind nicht die Sünden, die Gott erjucken, ja, versteht ihr? Ja, die jucken vielleicht mich, ja, ein paar Kilo weniger brauche oder so, aber das sind nicht die Sünden. Die schlimmsten Sünden sind unsere Verhaltensweisen. Liebe Geschwister, die so eingeschliffen sind, dass wir sie selber gar nicht mehr so recht merken. Ja. Das sind mehr so die Dinge wie Hochmut, Stolz, ja. Auf Dauer jemand was nachtragen. Das ist ein Verhalten. Das ist nicht, jetzt habe ich gerade irgendwie, was weiß ich, akut irgendeine Sünde begangen, sondern das sind so Dinge, die tun wir dauernd. Ja. An denen halten wir schön fest. Ja. Die sind viel zerstörender. Die Gemeinde ist weiter gewachsen, weil die Menschen untereinander auch die Heiligkeit Gottes ernst genommen haben in ihrem Lebensstil. Sie wussten, sie müssen letztlich auch für ihre Taten vor Gericht stehen, auch wenn wir wissen, dass wir nicht verdammt werden. Aber auch unsere Taten werden vor Jesus eines Tages offenbar werden. Das sagt uns die Heilige Schrift ganz klar. Ja, die Guten wie die Schlechten. Wir werden durch das Gericht hindurchkommen. Wegen Jesus. Aber es ist nicht so, dass das sozusagen, egal was du machst, hat überhaupt keine Bedeutung. Das stimmt nicht. Ja. Okay, danke schön. Immer mehr wuchs die Zahl, sodass sie die Kranken sogar auf die Straße hinaustrugen und sie auf Betten und Bahren legten, damit, wenn Petrus käme, wenigstens sein Schatten auf einige von ihnen fiele. Also Petrus wird hier ganz besonders genannt. Er hatte ganz offensichtlich eine ganz starke Gabe des Glaubens und eine Gabe der Heilungen. Sicher war er nicht der Einzige, weil es hieß ja durch die Hände der Apostel. Aber er in einem ganz starken Maß. Ja. Es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren, und alle wurden geheilt. Hier heißt es noch, alle wurden geheilt. Das heißt später nicht mehr. Also offensichtlich hat dieser Sündenfall noch nicht die Auswirkungen gehabt, dass zumindest durch die Apostel wirklich alle geheilt wurden, die zu ihnen kamen. Was ich daraus euch und mir mitgeben will, ich glaube wirklich, die Gabe der Heilungen, die Gabe des Glaubens ist auch heute noch durch den Heiligen Geist unter uns. Und wer das auf dem Herzen hat, betet füreinander auch um Heilung. Auch wenn wir wissen, oft ist es frustrierend, ja, weil zunächst mal nichts passiert oder vielleicht tatsächlich auch überhaupt nichts passiert. Aber ich glaube, dass auch das etwas ist, wo man hineinwachsen kann. Und ich verstehe die Dinge nicht ganz von Gott her, muss ich sagen, aber es ist eindeutig, dass Gott durch den Heiligen Geist die Gabe der Heilungen gibt. Das steht im 1. Korintherbrief ganz klar und wir lesen und hören das auch immer wieder von Geschwistern. Ja. Sicher nicht in der Dichte wie bei den Aposteln, aber ich möchte euch ermuntern trotzdem, manchen legt Gott diese Gabe in besonderer Weise ins Leben hinein. Und dann seid mutig, betet für Menschen, die das brauchen. Ja. Das ist auch Verkündigung. Das zeigt, dass wir einen lebendigen Gott haben. Amen.